Vielen Dank. Ich grüße alle von unseren Geschwistern in den Niederlanden. Ich möchte zu Beginn meiner Predigt einige Namen nennen. Es handelt sich um geschichtliche Personen, Menschen, die es alle, man würde vielleicht sagen, echt gegeben hat. Und sie haben alle, außer der Tatsache, dass es sich um Menschen handelte und einige andere Dinge, die man sich einfallen lassen könnte, sie hatten alle eine Mutter und solche Dinge, sie haben alle eines gemeinsam. Überlegen Sie, ob Ihnen einige der Namen bekannt sind und was diese Gemeinsamkeit sein könnte. Ambrosius von Mailand, Augustinus, David, König von Israel, Franz von Assisi, Georg der Märtyrer, Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans, Johannes der Täufer, Maria, die Mutter Jesu, Petrus, Severin von Köln, Ulrich von Augsburg, Ursula von Köln. Und die Liste ließe sich fortsetzen, bis sie um die 7000 Namen umfassen würde. Was haben die genannten Personen alle gemeinsam? Weiß jemand es? Für die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte der bekennenden Christen heute, sind diese Menschen heilig. Ihre Namen finden sich in dem Martyrologium Romanum, das in regelmäßigen Abständen neu aufgelegt wird und dessen Ausgabe von Januar 2005, wie ich sagte, etwas mehr als 7000 Namen umfasst. Heilige, Selige. Vielleicht ist der erste Eindruck, wenn Sie diese Begriffe hören und ahnen, nicht zu Unrecht, dass wir uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Wozu denn? Was hat das mit uns zu tun? Das hat einiges mit uns zu tun, wie ich denke. Und wir werden zum Schluss, nachdem wir alles behandelt haben, zwei wichtige Schlüsse ziehen zu all dem, was wir heute hören. Heilige. In den ersten 500 Jahren der Kirchengeschichte war es das Kirchenvolk selbst, das bestimmte, wer für sie ein Heiliger war. Die allermeisten Menschen in diesem Zeitraum, in den ersten 500 Jahren der Kirchengeschichte, die als Heilige galten, waren bereits tot, aber es gab einige wenige Ausnahmen, die noch zu ihren Lebzeiten als heilig galten. Nach dem 6. Jahrhundert ging man dazu über, die Bestimmung darüber, wer Heiliger werden sollte, den Bischöfen zu überlassen. Und man merkte bald, dass ein neuer Heiliger für einen Ort nicht nur religiöse Bedeutung hatte, das hatte auch wirtschaftliche Folgen für die betroffene Region. Denn wie man sich vorstellen kann, sobald jemand zum Heiligen ausgerufen wurde und in einem bestimmten Ort angerufen wurde, sind die Menschen dorthin gepilgert. Also ein wirtschaftlicher Faktor. Die Zahl der Heiligen in dieser Zeit wuchs und man erkannte die Notwendigkeit, das einzuschränken. Zum Ende des ersten christlichen Millenniums wurde der erste Heilige von einem Papst ernannt oder bestimmt. Und zwar war das der heilige Ulrich von Ulm, der ehemalige Bischof von Ulm, der kurz vor der Jahrtausendwende von Papst Johannes dem 15. heilig gesprochen wurde. Danach fingen die Päpste immer mehr an, die Heiligsprechung auf sich zu übertragen. Obwohl es in der Zeit zwischen 1000 und 1500 immer noch Heiligsprechungen seitens der Bischöfe gab. Und so kam es dazu, dass man zwischen Seligen, Seligsprechungen und Heiligen bzw. Heiligsprechungen unterschied. In dieser Zeit waren diejenigen, die von den Bischöfen in diesen Stand erhoben wurden, sie galten als die Seligen. Und die, die diese Ehrung von den Päpsten erfuhren, sie galten als die Heiligen. Seit 1588 gibt es ein geregeltes Verfahren für die Selig- und die Heiligsprechung. Und seit dieser Zeit darf sie nur noch vom Papst vorgenommen werden. Für einen Nicht-Katholiken wie mich mag die Unterscheidung auf den ersten Blick schwierig erscheinen. Aber so schwierig ist sie in Wirklichkeit nicht. Selige und Heilige sind beide im Himmel, so meint man. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden ist ein irdischer. Selige sind Heilige mit regionaler Bedeutung. Heilige hingegen haben eine weltweite Bedeutung für die Gesamtkirche. Der katholische Theologe Thomas Sörding von der Bergischen Universität in Wuppertal beschrieb diesen Unterschied wie folgt. Die Seligsprechung ist die offizielle Erlaubnis für die Verehrung in einem begrenzten Gebiet, zum Beispiel in einem Bistum oder einem Orden. Heilige hingegen gelten weltweit als heilig. Und heute sieht man die Seligsprechung, also eines quasi regionalen Heiligen, als Voraussetzung für die Heiligsprechung. Wer darf selig oder heilig gesprochen werden? Heute sind das nur Tote, bereits Verstorbene. Und von den allermeisten 7000, die in diesem Verzeichnis drinstehen, wären, wie gesagt, die allermeisten bereits tot, als diese Anerkennung erfolgte. Also der Betreffende muss bereits tot sein und ihm bescheinigt man eine tadellose, vorbildliche, nachahmenswerte christliche Lebensführung. Tadellos in allen Hinsichten. Und sein besonderer Wert als christliches Vorbild wird dann durch ein zusätzliches Zeichen bestätigt. Ein Wunder. Es muss ein medizinisches sein. Und dafür gelten seit 1588 strenge Kriterien. Die Krankheit muss nach medizinischen Gesichtspunkten unheilbar gewesen sein. Die Heilung muss plötzlich eintreten und für die Schulmedizin nicht erklärbar sein. Und die Heilung muss auf Fürsprache des Verstorbenen, also des Anwärters auf den seligen oder heiligen Stand, nachgewiesen werden. Für solche, die als Märtyrer gestorben sind, muss kein Wunder nachgewiesen werden. Wer diese Bedingungen erfüllt, und das wird von einer Kommission untersucht, die fest eingesetzt ist und die meines Wissens um die 70 Personen umfasst, diese Person kann dann zunächst selig gesprochen werden. Und für die Heiligsprechung ist dann, neben der weltweiten Bedeutung, die die Person erlangt hat, ein zweites Wunder erforderlich. So die Tradition. Seit der Einführung des geregelten Verfahrens 1588 hat es insgesamt 2319 Seligsprechungen und 725 Heiligsprechungen gegeben. Und in der Amtszeit des jetzigen Papstes sind mehr Menschen selig und heilig gesprochen worden als in den 400 Jahren davor. Von den beiden Zahlen, die ich gerade genannt habe, hat Papst Johannes Paul II. 57% der Seligsprechungen ausgerufen und 66% der Heiligsprechungen. Etwa 3000 insgesamt seit 558. Die anderen 4000 stammen aus der Zeit davor, aus den ersten knapp 16 Jahrhunderten der Kirchengeschichte. Nun, für uns, die wir heute hier sind, ist nicht die kirchliche Tradition oder die menschliche Tradition wichtig, sondern ich unterstelle uns allen, dass das Wort Gottes der Maßstab ist, den wir anlegen, um zu wissen, was ist Gott wohlgefällig? Was erwartet Gott von uns? Wir kennen die Aussagen der Bibel, wie die in Matthäus 4 und Vers 4, nämlich der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Und wenn Sie, ich glaube, das war am 25.12. anwesend waren beim Bibelstudium und das Bibelstudium zur Thematik Pneuma noch in Erinnerung haben, haben wir ein paar Bibelstellen im Neuen Testament behandelt, aus denen hervorgeht, dass Pneuma auch mit dem Sprechen, mit der Bewegung von Luft über das Zwerchfell hinweg über die Stimmbänder, damit man gehört wird. Wir sollen von einem jeden Wort leben, das Gott spricht. Und Paulus lässt uns wissen in einem Brief an Timotheus, dass die ganze Bibel von Gott eingehaucht ist. Und da hat man fast diese gedankliche Verbindung an das Sprechen, es ist eingehaucht, als hätte er es gesprochen. Die Bibel ist für uns der Maßstab. Auch der Prophet Jesaja weist auf die Freude Gottes hin über diejenigen, die vor seinem Wort erzittern. Er schrieb in dem Wortlaut der Gute Nachricht Bibel: Ich blicke freundlich auf alle, die mit Furcht und Zittern auf mein Wort achten. Also wollen wir heute dieses Thema aus diesem Gesichtspunkt angehen. Heilige, was hat die Bibel darüber zu sagen? Es geht allein um die Aussagen der Bibel. Und ich denke, Sie werden sehen, wenn Sie Geduld haben und mir gut zuhören, es handelt sich bei diesem Thema keineswegs um ein trockenes Bibelstudium, sondern um etwas, das uns alle angeht. Aus dem, was ich in der Einleitung gesagt habe, können wir ein paar Schlüsse ziehen, die wir anhand der Bibel analysieren möchten. Für die Mehrheit der heutigen Christen, unser erster Schluss, ist ein heiliger jemand, der bereits gestorben ist und bei Gott im Himmel wohnt. Legen wir nun den Maßstab des Wortes Gottes an. Auch hier dürften uns bekannte Bibelstellen einfallen, wie Psalm 6 und Vers 6, wo David, der in diesem Verzeichnis geführt wird, geschrieben hat: Wenn ich tot bin, kann ich dich nicht mehr preisen. Oder wie sein Sohn Salomo in Prediger 9 und Vers 5 geschrieben hat: Die Toten wissen überhaupt nichts mehr. Sie sind nicht bei Bewusstsein. Und es gibt eine Reihe von Bibelstellen, die wir anführen könnten, um diese Sichtweise zu belegen, die uns allen, glaube ich, gut bekannt ist. Der Tod ist biblisch gesehen ein Schlaf. Ein Toter weiß nichts, er ist nicht bei Bewusstsein. Er nimmt nichts wahr. Und in Johannes 3, das schlagen wir jetzt bitte kurz nach, Johannes 3 und Vers 13 wird uns gesagt, Johannes 3 und Vers 13, hier redet Jesus Christus mit Nikodemus, einem angesehenen Lehrer unter den Juden, und aus dem Gespräch geht hervor, dass es sehr grundsätzliche Dinge gab, die Nikodemus nicht verstanden hat. Und als Teil dieses Gesprächs wird festgestellt, ich schicke voraus, man ist nicht einer Meinung, von wem diese Wörter hier, von wem dieses Wort stammt, aber wir lesen: Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, als nur der eine, der vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Einige meinen, dies ist von Johannes ein gedanklicher Einschub, und zwar zum Zeitpunkt, als er dieses Evangelium verfasste, etwa 60 Jahre nach dem Tod Jesu, und 60 Jahre später sagt er rückblickend auf das Gespräch, das Jesus mit Nikodemus führte: Niemand ist in den Himmel gefahren, außer Jesus, also demjenigen, der vom Himmel gekommen ist. So sehen das einige. Andere meinen, das ist ein Wort Jesu Christi, ein Zitat. Und anhand der Zeitformen, der Verben, die hier in diesem Vers vorkommen, ist damit gemeint, sinngemäß, der Einzige, der in den Himmel fahren wird, ist derjenige, der Menschensohn, nämlich ich, der vom Himmel herabgekommen ist. Nach der Bibel, nach dieser klaren Aussage, und uns sind andere auch bekannt, wir sehen uns gleich eine davon an, ist niemand außer Jesus in den Himmel gefahren. Wir schlagen jetzt in der Apostelgeschichte nach, Kapitel 2. Uns ist bekannt, dass es sich hier um das erste Pfingstfest in der Kirchengeschichte handelt. Und nachdem sich der Heilige Geist auf alle Jünger gesetzt hatte und sie angefangen hatten, in Zungen, in anderen Fremdsprachen, die sie selbst nicht erlernt hatten, zu predigen, predigte Petrus der versammelten Menge der Juden, dies ist etwa 53 Tage nach dem Tod Jesu, 50 Tage nach seiner Auferstehung. Und in Vers 29 sagt er diesen versammelten Juden, die aus verschiedenen Teilen des Römischen Reiches nach Jerusalem gekommen wären, um Pfingsten zu halten. Es wäre ja für sie ein hoher Festtag. Ihnen sagt er, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Heute wissen wir nicht mehr, wo seine Grabstätte war, aber den Juden seiner Zeit war das anscheinend bekannt. Sie wussten alle, wo er begraben war. Und nun fährt er fort in seiner Predigt und bringt Worte von David, die auf Jesus Christus hinweisen. Also David hat prophezeit. Er hat das Erscheinen Jesu vorausgesagt. Nach Vers 29 kommt ein quasi gedanklicher Einschub, in dem Petrus die Vorhersagen von David behandelt. Und der Gedankengang, der in Vers 29 eingeleitet wird, nämlich David ist begraben und liegt bei uns und wir alle wissen, wo sein Grab ist, der Gedankengang setzt sich dann in Vers 34 fort und wir lesen, denn David ist nicht gen oder gegen Himmel gefahren. Er ist nicht in den Himmel gefahren. 50 Tage nach Jesu Auferstehung lag er immer noch begraben in Jerusalem. Also derjenige, der nach der heutigen Tradition seinen Tag als Heiliger am 29. Dezember hat, war 50 Tage nach der Auferstehung Jesu Christi tot und war nicht im Himmel. Und andere Stellen dieser Art könnten wir anführen, die uns zeigen, Tote sind genau das, was das Wort aussagt. Sie sind tot, sie sind nicht bei Bewusstsein, der Tod ist wie ein Schlaf. Der zweite Schluss, den wir aus dem eingangs behandelten ziehen können, ist, Heilige können angebetet werden. Die Gläubigen können Gebete an die Heiligen richten. Nun, nachdem wir den ersten Schluss bereits gestreift haben, dass Tote nichts wissen, ist die Frage erlaubt, ob ein Toter überhaupt in der Lage ist, die Anbetung, die man ihm zuteil werden lässt, oder das Gebet, das man an ihn richten will, wahrzunehmen. Aber schlagen wir die Apostelgeschichte Kapitel 10 nach, Apostelgeschichte Kapitel 10. Hier geht es um Petrus. Was war die Geisteshaltung von Petrus, der in der frühen Kirche eine führende Stellung hatte in Bezug auf das Angebetetwerden? Auch hier ist der Zusammenhang gut bekannt. Kapitel 10 handelt von der Berufung des Cornelius und seinen Angehörigen. Und Gott wollte dem Petrus klarmachen, nicht nur die Juden sollen das Wort des Evangeliums, des Lebens hören, sondern auch den Heiden ist es gegeben, das Evangelium zu hören. Und so hatte Petrus eine Vision. Er hatte sie dreimal, sie wird von einigen falsch verstanden in Bezug auf Essgewohnheiten. Die Visionen hatten mit Essgewohnheiten gar nichts zu tun, sondern es ging um Menschen. Und in Vers 23 lesen wir, also als Petrus sich überlegte, was hat diese Vision zu bedeuten, erschienen Männer bei ihm an der Tür, es waren Gesandte von Cornelius. Er, Petrus, rief sie, die Gesandten, herein und beherbergte sie. Und am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Sie waren in Joppe, dort ist dieses geschehen. Und sie kamen, Vers 24, nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen, ein richtiger Familienpatriarch. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Nun hätte man sich vorstellen können, dass Petrus hier an dieser Stelle gesagt hätte, nun mein guter Cornelius, ich bin auf dem Weg dahin, Heiliger zu werden. Ich bin es aber noch nicht. Du bist etwas zu früh dran mit dieser Huldigung. Warte vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre. Das meine ich jetzt ein klein wenig scherzhaft, wie Sie merken. Was war die Geisteshaltung des Mannes, der in der frühen Kirche eine sehr wichtige Aufgabe hatte, als jemand ihm zu Füßen fiel und ihn anbeten wollte. Er richtete ihn auf. Interessant. Ich verstehe das dahingehend, dass Petrus ihn packte. Genauso wie bei der Heilung des Lahmen am Eingang des Tempels. Die Heilung wird in Apostelgeschichte 3 beschrieben und wir haben dieses Wunder in meiner letzten Predigt behandelt. Er richtete ihn auf. Hey, steh du auf! Schließlich bin ich auch nur ein Mensch. Ich bin das, was du bist. Ich bin es nicht würdig, angebetet zu werden. Und Petrus ist, wie die Tradition sagt, und das hat Jesus auch angedeutet in einem letzten Spruch über den Petrus, man wird ihn dann zum Schluss seines Lebens dorthin führen, wo er nicht hingeführt werden möchte, nämlich zur Hinrichtung. Er ist, wie die Tradition besagt, als Märtyrer gestorben, so gesehen nach der Tradition einer der ersten Heiligen, und es war ihm total fremd, dass man ihn anbeten würde. Heilige dürfen angebetet werden. Nun, Petrus ist für uns eine interessante Person, denn man sagt, man nennt ihn den heiligen Petrus, nicht wahr? Und das war er in der Tat. Er war der heilige Petrus, aber nicht nur Petrus. Wenn Sie die Bibel hier bei Apostelgeschichte 10 aufgeschlagen haben, in meiner Bibel muss ich eine Seite zurückblättern. Wir möchten jetzt eine Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen. Apostelgeschichte Kapitel 9. Hier geht es, wie die Überschrift in meiner Bibel zu Kapitel 9 sagt, um die Bekehrung von Saulus. Saulus, der spätere Apostel Paulus. Und er war ein Eiferer für seine Sache. Und er war unterwegs nach Damaskus, wie wir wissen, um die Menschen dieses Weges, wie man ihn nannte, zu finden. Und er wollte sie einsperren lassen. Und dazu hatte er sogar eine Vollmacht vom hohen Priester. Und auf dem Weg dorthin schlägt Gott ihn nieder. Er ist vorübergehend blind geschlagen, kann nicht sehen. Und in der Stadt Damaskus kriegt ein Jünger mit dem Namen Ananias den Auftrag, er soll diesen Saulus aufsuchen. Und seine Reaktion ist interessant in Vers 13. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er, merken wir uns das, deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Deinen Heiligen. Wir schätzen die Bekehrung von Saulus etwa 4 Jahre nach der Gründung der Kirche, 4 Jahre nach der Gründung der neutestamentlichen Gemeinde, gab es Heilige in Jerusalem. Petrus war auch in Jerusalem. Petrus war ein Heiliger. Das Wort, das in Apostelgeschichte 9, Vers 13 vorkommt, im griechischen Urtext, ist das griechische Wort Hagios. Und es kommt 62 Mal in dem Text der Lutherbibel vor, im Neuen Testament. Es kommt mehr als 62 Mal vor, aber es kommt 62 Mal vor, wo im deutschen Text das Wort Heilige steht. Und bis auf eine Stelle haben alle 61 Stellen mit damals lebenden Menschen zu tun. Die eine Stelle, die die Ausnahme ist, die behandeln wir zum Schluss. Es gab die Heiligen in Jerusalem. Es gab die Heiligen in Judäa. Paulus grüßte die Gläubigen anderswo von den Heiligen in Rom und übermittelte den Heiligen in Rom die Grüße der Heiligen woanders. Es gab Heilige in Korinth, Heilige in Philippi. Überall dort, wo die wahre Gemeinde anzutreffen war, gab es Heilige. Es waren sehr viele Heilige schon in den ersten Jahrzehnten der Kirchengeschichte. Die eine Bibelstelle, wo das Wort Heilige vorkommt, mit diesem griechischen Wort Hagios als Hintergrund, und in der es nicht um damals lebende Menschen ging, die behandeln wir zum Schluss. Ein dritter Schluss, den wir aus dem eingangs Behandelten ziehen können, ist, einmal ein Heiliger, immer ein Heiliger. Das ist angelehnt an den Spruch, den wir im Englischen haben, vielleicht kennen einige von Ihnen ihn, once saved, always saved. Einmal heilig, immer heilig. Stimmt das? Stimmt diese Sichtweise? Auch hier gilt für uns nicht die Tradition von Menschen, sondern die Bibel ist der Maßstab, den wir anlegen wollen. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns mit dem Begriff heilig befassen. Was bedeutet das Wort heilig? Wenn man im Wörterbuch nachschlägt, findet man Definitionen wie die, die ich im Wahrlich Wörterbuch gefunden habe, nämlich über alles Irdische erhaben im Sinne einer Eigenschaft oder eines Attributes Gottes. Und es ist interessant, dass das Wort heilig in unserer heutigen Sprache von einem altgermanischen Wort abgeleitet wird, das seinerzeit nicht nur diese Bedeutung hatte, die ich gerade vorgelesen habe, sondern auch die Bedeutung geweiht sein oder weihen. Und das ist ein interessanter Kontrast, auf den wir eingehen sollen, denn es gibt das, was von sich aus heilig ist, es schon immer war und immer sein wird, es ist das Wesen dessen, dass es heilig ist, und es gibt auch das, was heilig gemacht wird oder was geweiht wird. Nun, von sich aus ist nur Gott heilig in diesem Sinne. Gott ist immer heilig gewesen. Niemand machte ihn heilig, das war er schon immer und das wird er auch immer sein, denn er ist unveränderlich, er ändert sich nicht. Nur Gott ist in diesem Sinne heilig, hat eine ihm eigene Heiligkeit als Attribut, das ist einfach ein Attribut seines Wesens. Darüber hinaus kann Gott bestimmen, dass einige Dinge heilig sind oder ihm geweiht sind. Und dazu lesen wir ein paar Beispiele. In 2. Mose fangen wir an. 2. Mose, Kapitel 29. In der Zeit nach dem Bundesschluss, also das, was wir heute den alten Bund nennen. Und wir lesen als erstes, wir lesen zwei Abschnitte in diesem Buch 2. Mose. Und in dem ersten Abschnitt geht es um die priesterliche Nachfolge. Was ist, wenn der Aaron nicht mehr sein sollte? Wer sollte sein Nachfolger sein? 2. Mose, Kapitel 29, und wir lesen die Verse 29 bis 34. Und die, oh interessant, da treffen wir das Wort an, heiligen Kleider Aarons sollen nach ihm seine Söhne haben, das priesterliche Gewand ist gemeint, dass sie darin gesalbt und ihre Hände gefüllt werden. Wer von seinen Söhnen an seiner Stadt Priester wird, der soll sie 7 Tage anziehen, wenn er in die Stiftshütte geht, um im Heiligtum zu dienen. Und du sollst den Widder der Einsetzung nehmen. Es wurde ein besonderes Tier, ein Widder, geopfert für diese Einsetzung. Du sollst den Widder der Einsetzung nehmen und sein Fleisch an einem heiligen Ort kochen. Und Aaron mit seinen Söhnen soll das Fleisch des Widders samt dem Brot im Korbe essen vor der Tür der Stiftshütte. Sie sollen die Stücke essen, mit denen die Sühnung für sie vollzogen wurde, als man ihre Hände füllte und sie weihte. Kein anderer darf es, dieses Fleisch essen, denn es ist heilig. Wenn aber etwas übrig bleibt von dem Fleisch der Einsetzung und von dem Brot bis zum Morgen, sollst du es mit Feuer verbrennen. Es darf nicht gegessen werden, denn es ist heilig. Eine weitere Stelle in 2. Mose in Kapitel 40. 2. Mose Kapitel 40. Nun war die Arbeit an der Stiftshütte vollendet. Die Stiftshütte, alles was dazu gehörte, um die Stiftshütte aufzustellen, war fertig. Die ganzen Gefäße, der Altar, das eherne Waschbecken, alles war fertig. Und in Vers 1 redete der Herr mit Mose und sprach: Du sollst die Wohnung der Stiftshütte aufrichten am ersten Tag des ersten Monats, also im 2. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, und du sollst die Lade mit dem Gesetz hineinstellen und vor die Lade den Vorhang hängen. Er sollte jetzt in den nächsten Versen, das wird uns hier beschrieben, einfach die Stiftshütte einrichten, wie Gott es vorgesehen hatte, mit dem Allerheiligsten, die Bundeslade dort, mit dem symbolischen Thron Gottes. Das war der Deckel von der Bundeslade und dann in dem Vorraum die Geräte, die dort stehen sollten, der Räucheraltar, der 7-armige Leuchter und so weiter. Er sollte alles vorbereiten. Wir lesen in Vers 9. Nun stand die Stiftshütte. Alles fertig, alles bereit für die Aufnahme des Opferdienstes, Vers 9, und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung und alles, was darin ist, salben und sollst sie weihen mit ihrem ganzen Gerät, dass sie heilig sei. Du sollst sie salben, dass sie heilig sei. Bevor Aaron mit dem Salböl hinging, um alles zu salben, dieses Zelt, es war ein großes Zelt, das sollen wir uns vergegenwärtigen. Bevor er mit dem Salböl hinging, war all das, was dort stand, nicht heilig. Und er ging hin und salbte es, er weihte es. Es war dem besonderen Zweck der Anbetung Gottes geweiht oder gewidmet. Und es war ab diesem Zeitpunkt, zu dem es geweiht wurde, heilig. Und die Gewänder, die der hohe Priester trug, waren heilig. Und als ein Nachfolger für den hohen Priester bestimmt werden musste, war der Widder, den man für die Einsetzung opferte, heilig. Und nur der Nachfolger durfte von dem Fleisch essen, weil es heilig war. Und was übrig blieb, weil es heilig war, wurde am Brandopferaltar verbrannt. Nun eine kleine Fangfrage für Sie. Wenn man es auftreiben könnte, wenn es auffindbar wäre, das Gewand, das Aaron getragen hat mit Urim und Tumim, wäre das Gewand heute heilig? Wenn man tatsächlich von den ursprünglichen Gefäßen, entweder der Stiftshütte oder des späteren Tempels von Salomo, wenn man davon einige auftreiben könnte, sind sie heute immer noch heilig? Sie kennen, viele von Ihnen, den Spielfilm Jäger des verlorenen Schatzes mit Harrison Ford. Das war eigentlich der erste in der Reihe, dieser Reihe. Da geht es eigentlich in der Thematik um die Bundeslade, dass man sie findet. Wenn man die Bundeslade finden könnte aus der damaligen Stiftshütte, nach einer jüdischen Tradition ist sie von dem Propheten Jeremia versteckt worden, ist sie heute immer noch heilig. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass diese Ordnung, die mit der Stiftshütte und die durch den Tempel Salomos und dann später durch den zweiten Tempel von Esra und Nehemia wieder aufgebaut, eingeführt wurde, diese Ordnung galt eine bestimmte Zeit lang, bis auf die Zeit, in der der wahre hohe Priester erscheinen sollte, und danach hat diese Ordnung keine Gültigkeit mehr. Danach ist es nicht mehr notwendig, dass man opfert. Danach sind heilige Gefäße, die man für Opfer braucht, um ein Volk physisch zu reinigen, weil das große Opfer des wahren Retters noch aussteht, all das ist überflüssig geworden. Ich unterbreite Ihnen die Denkmöglichkeit, dass diese Dinge heute nicht mehr geheiligt sind, weil der Zweck, zu dem sie geheiligt wurden, nicht mehr existent ist. Ein weiteres Beispiel für das Nachdenken. Also beim Widder, der geopfert wurde, ist die Beantwortung der Frage leicht. Wenn man alles Fleisch, das nicht verzehrt wurde, auf dem Brandopferaltar verbrannte, so dass gar nichts mehr übrig blieb, erübrigt sich die Frage, ist dieses Fleisch noch heilig? Es gibt es ja gar nicht mehr. Es ist ja, wie man einem Kind sagt, wenn es Nachschlag bei der Nachspeise haben will, alle. Wie kann etwas, das nicht mehr ist, heilig sein? Ein weiteres Beispiel, und hier muss ich vorausschicken, hier geht es nicht um eine konträre Stellungnahme zum Sabbat, das schicke ich voraus. Ich will Ihnen nur was zum Überlegen geben bei dem übergeordneten Thema heilig sein, heilige sein. 1. Mose Kapitel 1, 1. Mose Kapitel 1. In Markus Kapitel 2, als die Jünger Jesu getadelt wurden wegen ihres Verhaltens am Sabbat und die Pharisäer ihnen eine sehr strenge Einhaltung des Sabbats auferlegen wollten, stellte Jesus Christus fest, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Wenn etwas gemacht ist, dann ist impliziert in dieser Aussage eine Tätigkeit, eine Handlung, die vollzogen wurde, um etwas zu schaffen, nicht wahr? Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. In 1. Mose Kapitel 1, wir können an der Stelle die Frage stellen, ist der Sabbat für Gott gemacht? Jedenfalls gibt es keine Aussage dieser Art in der Bibel. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. 1. Mose Kapitel 1. Für uns handelt dieses Kapitel von der sogenannten Neuschöpfung, die sich über 7 Tage erstreckte, also das eigentliche Schaffen, das Erschaffen, war mit dem Ende des 6. Tages erledigt, um alles wieder richtig zu stellen, was, wie wir es verstehen, durch den Aufstand Satans kaputt gemacht worden ist. Und wir lesen die Verse 3 bis 5. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Die Erzählung ist die Perspektive eines Beobachters auf der Erde. Das ist immer die Perspektive, die hier wiedergegeben wird. Jemand, der auf dieser total eingenebelten Erde stand, sah kein Licht, denn es gab so dicke Wolken, so viel Nebel, man sah nur Dunkelheit. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Die Wolken hoben sich und da konnte man unterscheiden zwischen Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis, Vers 5, und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen, was? Der wievielte Tag? Der erste Tag. Und so geht die Erzählung weiter. Am 2. Tag sind Dinge geschehen, am 3., am 4. und so weiter. Gab es vor diesem ersten Tag Tage? Die Bibel sagt, das war der erste Tag. Und am 7. Tag in Kapitel 2, der Sabbat ist für den Menschen gemacht worden, 1. Mose Kapitel 2, Verse 1 bis 3, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Er machte ihn heilig, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und der Mensch, die ersten Menschen waren bereits da, als Gott diese Handlung des Ruhens durchführte. Und er schuf für diese beiden ersten Menschen den Sabbat. Braucht Gott, Vater, einen besonderen Tag einmal in der Woche, damit seine Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus oder damals zu dem Wort immer im richtigen Lot bleibt? Brauchte das Wort vor 1. Mose 1 einen 7. Tag in jeder Woche, um seine Beziehung zum himmlischen Vater im Lot zu behalten? Ich denke, Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht worden. Und solange es Menschen aus Fleisch und Blut gibt, das können wir mit Gewissheit sagen, wird es einen Sabbat geben, jeden 7. Tag der Woche, der heilig ist, weil Gott ihn heilig gemacht hat. Gott hat ihm seine Heiligkeit verliehen und er dient der Pflege unserer Beziehung zu Gott. Wenn Sie daraus den Schluss ziehen wollen, dass es für die Zeit danach, wenn es keine Menschen aus Fleisch und Blut mehr gibt, die Notwendigkeit eines 7. Tages in dieser Weise geben könnte, die Menschen so gesehen, gibt es dann nicht mehr. Aber da wage ich mich ein klein wenig hinaus. Auf jeden Fall ist der Sabbat für den Menschen gemacht und er scheint hier praktisch ins Leben gerufen worden zu sein. Solche Dinge sind deshalb heilig, nicht weil sie es an sich sind, sondern weil Gott sie heilig gemacht hat. Nun ist der Mensch von sich aus heilig. Die Frage zu stellen ist eigentlich überflüssig, fast merkwürdig, fast seltsam. Sicher ist der Mensch von sich aus nicht heilig, aber er wird durch den ihm innewohnenden Heiligen Geist heilig. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis dieses ganzen Themas nach der Bibel und nicht nach der Tradition. Denn dasselbe Wort, das in diesen 62 Fällen benutzt wird, wo es um die Heilige geht, im griechischen Urtext, ist dasselbe Wort, das immer in Verbindung mit dem Heiligsein Gottes verwendet wird und mit dem Heiligen Geist. Es ist dasselbe griechische Wort. Am letzten Abend seines Lebens als Mensch, nachdem er seinen Jüngern die neuen Symbole Brot und Wein gegeben hatte, sagte Jesus Christus, der Vater und ich werden zu euch kommen und wir werden Wohnung bei euch nehmen. Wir werden in euch wohnen, wir werden in euch leben. Und das geschieht durch die Vereinigung dieses Hagion Geistes, des Heiligen Geistes, mit unserem menschlichen Geist. Eine Art Zeugung, wenn man so will, wodurch neues Leben entsteht, denn nach dem Apostel Paulus sind wir alle, in denen der Heilige Geist wohnt, eine neue Kreatur. Neues Leben wurde geschaffen. Und indem dieser Heilige Geist in uns wohnt, sich mit unserem menschlichen Geist vereint hat oder vereinigt hat, sind wir heilig, nicht von uns aus, sondern weil der Vater und Jesus Christus mittels dieses Geistes in uns wohnen. Nun, wenn jemand nach der Tradition der Heiligsprechung heilig gesprochen werden soll, muss eine Kommission das Leben der Person untersuchen, und die Kommission muss in der Lage sein, sagen wir, der Heiligkeit dieses Anwärters durch besondere äußere Zeichen bestätigen zu können. Die Kommission muss sie bestätigen können. Wenn jemand nach der Bibel zu einem Heiligen wird, geschieht das, indem die betreffende Person die Voraussetzungen für die Taufe, wie die Bibel sie darlegt, erfüllt. Die Person wird getauft, das heißt nach der Bibel vollständig untergetaucht in Wasser, und nach der Taufe findet ein Händeauflegen statt. Ein von Gott Beauftragter, es muss nicht immer ein Ältester sein, der die Taufe durchgeführt hat, legt dem Betreffenden die Hände auf und bittet Gott, seine Verheißung zu halten, einzuhalten, dass er diesem Menschen den Heiligen Geist schenkt. Und manche von uns, die wir heute anwesend sind, sind getauft und wir haben dieses Auflegen der Hände erlebt. Und in einigen Fällen sind wir dabei gewesen, als andere getauft wurden. Und nun frage ich Sie, haben Sie an sich irgendein äußeres Zeichen erlebt, als Sie zu einem Heiligen wurden? Oder als der Mensch, der getauft wurde und dessen Taufe Sie miterleben durften, zu einem Heiligen wurde? Es gibt in der Bibel meines Wissens nur zwei Beispiele, wo die Taufe und die Ausgießung des Heiligen Geistes durch ein besonderes äußeres Zeichen begleitet wurde, das Zungenreden. Einmal bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten und später, als Petrus mit denen von dem Haushalt des Cornelius redete, da fingen sie an, in Zungen zu reden, damit Petrus erkennen konnte. Ich ziehe daraus den Schluss, er hätte sie nicht getauft. Aber Gott sagte, so, ich werde dich jetzt in meiner Sprache, ausmanövrieren. Ich werde dich zwingen, indem ich ihnen den Heiligen Geist schenke und der Beweis, damit du erkennst, sie haben den Geist genauso, wie du ihn hast, ist, sie werden genauso in Zungen reden, wie du es damals getan hast. Und so konnte er nicht mehr Nein sagen und er hat sie alle getauft. Zwei Beispiele in der Bibel eines äußeren Zeichens dafür, dass jemand zu einem Heiligen wurde. In allen anderen Fällen nimmt man eigentlich nichts Äußeres wahr. Das äußere Zeichen ist die Bereitschaft, sich taufen zu lassen. Und das ist ein Teil der Beratung, wie ich sie durchführe, wenn ich mit jemandem spreche, der getauft werden möchte. Ich stelle klar, dass ich nicht derjenige bin, der darüber entscheidet, ob die Taufhandlung gültig ist. Schließlich bin ich nicht in der Lage, das Herz eines Menschen zu erkennen. Ich versuche mit dem Taufkandidaten die Punkte zu behandeln, die biblisch vorgegeben sind, und ihm bei seinem Verständnis dieser Punkte zu helfen, damit er selbst beurteilen kann, wie stehe ich dazu, habe ich sie erfüllt? Und Gott kennt sein Herz. Und wenn Gott das Herz sieht und weiß, dieser Mensch folgt mir, will mir in aller Entschlossenheit und Aufrichtigkeit folgen, schenkt er ihm den Heiligen Geist, durch kein äußeres Zeichen begleitet, im Gegensatz zu der Vorgehensweise bei der Tradition der Heiligsprechung. Aber in dem Augenblick ist neues Leben in dem Betreffenden entstanden. Er ist ein Heiliger. Und in diesem Augenblick schlagen wir einen neuen Weg ein. Wir legen uns fest, diesen Weg will ich für den Rest meines Lebens gehen. Ich will nicht umkehren. Ich will ihn nicht verlassen. Und da Heilige nach der Bibel Menschen aus Fleisch und Blut sind, kommen wir jetzt etwas weiter bei der Beantwortung der Frage, einmal ein Heiliger, immer ein Heiliger? Fragezeichen. Und die Antwort darauf wäre, wie Sie es in Ihrer Sprache sagen, ein ganz entschiedenes Jein. Schlagen wir dazu Hebräer Kapitel 6, Verse 4 bis 6 nach. Hebräer Kapitel 6, Verse 4 bis 6. Die Antwort auf die Frage hat damit zu tun, ob es für einen Berufenen möglich ist, diesen Weg zu verlassen. Kann jemand diesen Weg verlassen, und zwar derart, dass er nie wieder zu ihm zurückkehren möchte? Ist Gott gebunden an eine Verheißung, den Heiligen Geist in Menschen praktisch kontinuierlich wohnen zu lassen, die sich von ihm abgekehrt haben, nichts mehr von ihm wissen wollen und nicht mehr zur Reue zu bringen sind? In Hebräer Kapitel 6, Verse 4 bis 6. Der gedankliche Zusammenhang hier ist beim Autor das, was er in Vers 1 sagt. Wir lesen gleich Vers 4. Er fängt diesen Gedankengang damit an, dass er sagt, wir wollen jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist. Wir wollen nicht abermals Grund legen. Das ist der Anfang. Und dann nennt er einige Dinge, die zu diesem Grund gehören, und den Gedankengang setzt er in Vers 4 fort. Vers 4. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, die sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Ich verstehe das, wie ich das Ihnen schon mal gesagt habe, und dieser Gedanke wiederholt sich im Hebräerbrief und auch anderswo im Neuen Testament, eine ernsthafte Warnung an die Heiligen, diesen Weg nicht zu verlassen, denn wer ihn endgültig verlässt und sich nicht mehr auf ihn zurückbringen lassen will, für ihn gibt es keine Möglichkeit, dass die Reue erneuert wird. Das wäre also jemand, der einmal ein Heiliger gewesen ist, es aber nicht geblieben ist. Denn ein Heiliger ist man nur dann und nur so lange, wenn und wie der Heilige Geist in einem wohnt und wirkt. Und wie ich Ihnen das schon einmal gesagt habe, im Hinblick auf die Sichtweise, dass es eine Allaussöhnung geben wird und alle werden eines Tages mit Gott versöhnt, ja auch Satan der Teufel, dann ist der Gott, der diese Verse hier hat inspirieren lassen, für mich irgendwie ein unglaubwürdiger Gott. Warum lässt er solche Warnungen in die Bibel aufnehmen, wenn er von vornherein weiß, wir schaffen es sowieso alle? Gott ist nicht einer, der dann, wenn Jesus Christus erscheint und alle, die heute berufen wurden und auch in den letzten 2000 Jahren dann doch da sind, der sagt, April, April, das steht zwar so drin, aber so ernst habe ich es ja nicht gemeint. Das könnt ihr sehen, ihr seid ja alle da. Nein, die Warnungen sind ernst zu nehmen. Einmal ein Heiliger, immer ein Heiliger, nicht in diesem Leben, sondern solange, wie wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Solange, wie wir auf dem Weg bleiben. Und wir wollen uns keine Angst machen, wir sind heute deshalb hier, weil wir diesen Weg gehen wollen. Unser Hiersein zeugt davon. Und es ist ein Weg, der auch mit Steinen besät ist. In Römer Kapitel 7 lesen wir ein paar Worte vom Apostel Paulus. Jeder Heilige nach der Tradition oder jedem Heiligen nach der Tradition muss ein tadelloser Wandel nachgewiesen werden. Niemand darf gegenreden dürfen. Der hat aber das getan, der hat aber das getan. Und ich habe in meinen Recherchen für diese Predigt von einem, der heilig gesprochen wurde, gelesen, dass er in den Krieg gezogen war, sogar in der Zeit seines Christseins, aber man konnte ihm nicht nachweisen, dass er irgendjemanden getötet hätte. Und so befreite man ihn von dem Vorwurf, unchristlich gehandelt zu haben. Stellen Sie sich vor, der heilige Paulus, und das war er Zeit seines Lebens, wir reden jetzt biblisch und nicht traditionsgemäß, müsste vor der Kommission erscheinen als sein eigener Advokat. Und er würde der Kommission sagen, in Vers 18, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und wir fügen hier hinzu, nicht immer. Es war nicht der Fall, dass er nie das Gute tat. Es gelang ihm nicht immer. sondern das Böse. Und das ist ein sehr hartes Wort. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ein Anwärter für die Heiligsprechung erscheint vor der Kommission und bekennt, ich tue Böses. So finde ich in Vers 21 nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Und das war für ihn ein ganz großer Konflikt. Aus der Gewohnheit der Sünde heraus sah er sich immer wieder in der Sünde verstrickt, ja, von ihr gefangen genommen. Und er rief aus, ich elender Mensch, in Vers 24, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Christus Jesus, unseren Herrn. Durch die Sündenvergebung, durch die Reinigung, die mit dieser Sündenvergebung einhergeht, kann jemand, der strauchelt, immer wieder aufstehen mit der Zuversicht, dass er weitergehen darf, kann und soll. Ja, Heilige tun gelegentlich Dinge, die gar nicht heilig sind, die unschön sind oder die, wie es Paulus ausdrückte, böse sind. Aber das ist nicht ihr grundsätzlicher Lebenswandel, das ist nicht die grundsätzliche Ausrichtung in ihrem Leben. Die grundsätzliche Ausrichtung ist der Wunsch, das Bestreben, Gott zu dienen, nach seinem Willen zu leben. Also Geschwister, heute sind in diesem Raum Heilige versammelt. Der Heilige Geist ist gegenwärtig. Er wirkt in uns. Und dieser Heilige Geist macht uns zu Heiligen. Und wir sind in der Zeit der Vorbereitung auf das Frühlingsfest. Seien wir uns der Tatsache bewusst, dass das einmal heilig sein keine absolute Garantie ist, ohne dass wir auch unseren Teil tun, dass wir heilig bleiben. Gott möchte, dass wir heilig bleiben. Und er setzt alles daran, uns zu helfen, uns zu unterstützen und wenn wir straucheln, uns wieder aufzurichten. Bleiben wir auf dem Weg. Denn wenn dieses Leben zu Ende geht, und jetzt kommt der Ja-Teil zu dem Jein, und wir verwandelt werden oder von den Toten auferweckt werden, dann werden wir Heilige, weil Gott uns diese Heiligkeit weiter verleiht, und wir sind es dann auf ewig. Nicht, weil wir es von uns aus sind, sondern weil Gott es uns gewährt oder kontinuierlich zugesteht. Lesen wir jetzt gemeinsam die eine Stelle in Judas, die eine Stelle im Neuen Testament, in der die Heiligen, die genannt sind, keine damals lebenden Menschen waren, im Sinn dieser Bibelstelle, sondern es ist eine Prophezeiung, sie hat mit der Zukunft zu tun. Judas hat nur ein Kapitel, Kapitel 1 und Vers 14. Judas 1, Vers 14. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr, Jesus Christus, kommt mit vielen, seinen vielen tausend Heiligen. Dasselbe Wort, das sonst überall im Neuen Testament in Verbindung mit damals lebenden Christen verwendet wird. Hier sind es Heilige in der Zukunft, verwandelte Menschen, nicht mehr Fleisch und Blut, sondern Geist. Und wörtlich heißt es nicht vielen tausend, sondern mit seinen zehntausenden Heiligen. Es ist eine ungenaue Zahl, in Verbindung mit 10.000. Er kommt mit seinen 10.000en Heiligen. Und da das Verzeichnis nur 7.000 Namen umfasst, kann man vielleicht die Eile verstehen, dass man wenigstens 10.000 Namen drin stehen hat. Ein kleiner Scherz, den ich mir erlaube. Geschwister, wir sind die Heiligen. Und das sollen wir bleiben. Dieses Heiligsein hat nichts mit unserem Grundwesen zu tun. Es hat mit dem innewohnenden Heiligen Geist zu tun. Also lassen wir Gott in uns wirken, auch in der Zukunft. Bleiben wir auf dem Weg. Lassen wir uns immer zu den Heiligen zählen. Dann kommt der Zeitpunkt in unserem Leben, entweder durch die Auferstehung oder eine Verwandlung von Fleisch und Blut in Geist, zu dem dieses Heiligsein nicht mehr umkehrbar ist. Wenn der Zeitpunkt kommt, gilt der Spruch, einmal ein Heiliger, immer ein Heiliger. Und nun zum Schluss, das ist der zweite Punkt. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9 lesen wir, dass der Drache, Satan, der Teufel, die ganze Welt verführt hat. Und ich frage uns, wie wirkt es auf uns ein, wenn uns gesagt wird, wir sind die Heiligen? Ich war heute mit dem heiligen Ernst, dem heiligen Kuno, mit den anderen Heiligen in der Versammlung. Was wäre, wenn Sie nach Hause gehen und Ihren Verwandten, die heute nicht hier wären und die kein Teil unserer Kirche sind, oder anderen Außenstehenden sagen würden, Sie hätten sich heute mit den Heiligen getroffen? Da würde mancher die Augenbrauen ein bisschen anziehen. Geschwister, selbst uns kommt diese durchaus berechtigte biblische Sprache komisch vor. Die Heiligen, heute Morgen in den Niederlanden, lassen Sie die Heiligen in Dormagen grüßen. Das ist die pure Sprache der Bibel und uns kommt sie komisch vor. Ich frage Sie, stimmt die Aussage Gottes in Offenbarung 12, Vers 9, Satan hat die ganze Welt verführt? Uns kommt das deshalb komisch vor, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der der Begriff Heilige, Heiliger, Heilig für andere Dinge vorgesehen ist, Dinge, die mit einer Tradition zu tun haben, die mit der Bibel und ihren Aussagen gar nichts zu tun hat. Das gebe ich uns zu bedenken und zu überlegen. Heilige, bleibt heilig. Wandert weiter auf dem Weg, zu dem Gott uns berufen hat. Es kommt der Zeitpunkt, wenn wir treu sind, und das können wir sein mit der Hilfe Gottes, wenn unser Heiligsein unumkehrbar ist, wenn wir in aller Ewigkeit zu den Heiligen gerechnet werden, weil Gott uns auf ewig heilig machen wird.